ARD.
Die Älteren in Deutschland haben nichts zu meckern. Die allgemeine Rente stabilisiert, die Mütterrente steigt. Aber was ist mit denen, die jetzt und künftig arbeiten? Geht so Ihr Politikwechsel, Herr Merz? Das fragen wir heute den CDU-Chef und wohl künftigen Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Ich freue mich, dass Sie zu Hause und dass Sie hier live bei uns im Studio zu Gast sind. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen, Herr Merz.
Vielen Dank, Frau Merz.
Sie haben die Koalitionsverhandlungen hinter sich und einen kleinen Parteitag und die SPD-Mitgliederversammlung vor sich. Wie geht's Ihnen?
Ganz gut.
Ganz gut?
Naja, also das waren jetzt außergewöhnlich herausfordernde Wochen und Monate. Wir sind praktisch aus dem Bundestagswahlkampf gleich in die Sondierungsgespräche und dann in die Koalitionsverhandlungen eingestiegen, haben die abgeschlossen in dieser Woche. Puh, ja, jetzt brauche ich ein paar Tage Urlaub.
Mhm. Ich frage das auch deswegen, weil nicht nur mir ist aufgefallen, dass Sie am Mittwoch bei der Pressekonferenz, als Sie vorgestellt haben, dass das Kind auf die Welt gekommen ist, Sie und Herr Klingbeil doch ein bisschen angeschlagen aussahen. Waren das die zermürbenden Verhandlungen, die Ihnen da ein bisschen zugesetzt hatten?
Naja, es waren anstrengende Wochen, auch teilweise bis spät in die Nacht, am nächsten Morgen weiter. Ja klar, das bleibt einem nicht im Anzug hängen. Aber wir haben einen guten Koalitionsvertrag gemacht. Die Arbeit hat sich gelohnt.
Ich höre, Sie schlafen da nur 4 oder 5 Stunden in solchen Verhandlungen und die SPD hat fensterlose Konferenzräume. Das ist deren Foltermethode? Oder?
Naja, das ist deren Entscheidung gewesen bei dem Bau ihrer Parteizentrale. Mhm. Das ist bei uns etwas offener. Bei uns sieht man das Tageslicht.
Im Ernst, es stand angeblich am Montag auch mal spitz auf Knopf, da die SPD wieder mit Steuererhöhungen um die Ecke kam. Haben Sie da mal für einen Moment gedacht, jetzt fliegt uns das alles in die Ohren?
Nein, ich war von Anfang an überzeugt, dass wir das hinkriegen. Aber wir mussten am Montag mal etwas auf die Lage achten, die außerhalb dieser Konferenzräume auf der Welt gerade stattgefunden hatte. Wir hatten über das Wochenende die Entscheidungen aus Washington gesehen mit den Zöllen. Massive Reaktionen auch in allen Märkten, auch in der Industrie. Große Verunsicherung. Und ich habe dann an dem Montagmorgen gesagt, mit dieser Lage bin ich nicht bereit, jetzt noch über Steuererhöhungen zu diskutieren. Das muss jetzt hier beendet werden und das haben wir dann auch beendet.
Und so massiv haben Sie das gesagt, dass Sie sogar gedroht haben sollen, zum Bundespräsidenten zu fahren und zu sagen, das scheitert jetzt hier gleich? Also das stimmt nicht?
Nein, ich habe gesagt, ich werde keinen Koalitionsvertrag mit Steuererhöhungen unterschreiben, weil das nun wirklich nicht in die Landschaft passt. Wir müssen im Gegenteil dafür sorgen, dass sowohl die privaten Haushalte als auch die Unternehmen in Deutschland entlastet werden. Und das ist schwer genug, aber sie noch zusätzlich zu belasten, das war mit uns nicht zu machen.
Und das bleibt auch so. Unter Ihrer Kanzlerschaft wird es keine Steuererhöhung geben.
Man soll nie sagen, wir wissen nicht, was noch auf dieser Welt passiert. Ich denke, wir werden die Krise als das neue Normale erleben. Und insofern müssen wir jetzt mal anfangen, gut zu regieren. Und es muss in Deutschland besser regiert werden als in der Vergangenheit. Und ich glaube, darauf sind wir vorbereitet. Nicht nur durch den Vertrag, sondern auch innerlich, emotional vorbereitet. Wir wissen, dass eine schwere Aufgabe vor uns liegt.
Als Lars Klingbeil vor 2 Wochen da saß, wo Sie jetzt sitzen, da hat er gesagt, er habe Sie in der Zeit der Verhandlungen neu kennengelernt. Was haben Sie Neues an Lars Klingbeil kennengelernt?
Naja, wir haben uns überhaupt jetzt gegenseitig mal gut kennengelernt. Wir hatten ja vorher relativ wenig miteinander in der Arbeit zu tun. Wir waren beide stellvertretende Mitglieder im Verteidigungsausschuss in der letzten Wahlperiode, aber da haben wir uns 2 oder 3 Mal gesehen. Und ansonsten haben sich unsere Wege relativ wenig gekreuzt. Und jetzt haben wir plötzlich Koalitionsverhandlungen miteinander geführt. Ja, und da lernt man natürlich Menschen auch anders kennen, als man sie halt aus der Distanz kennt. Und ich denke, da ist auch zwischen uns beiden ein gutes Vertrauen gewachsen, mit dem wir jetzt auch eine Koalition gemeinsam führen können.
Waren Sie ein bisschen überrascht, wie knallhart der auch verhandeln kann? Der Mann hat ja mit seinen 47 Jahren, glaube ich, schon 3 Koalitionsverhandlungen mitverhandelt. Waren Sie ein bisschen erstaunt, mit welchen Bandagen die Sozialdemokraten kämpfen?
Nein, darauf waren wir, glaube ich, gegenseitig vorbereitet. Wir waren ja auch nicht die Softies.
Naja, die Sozialdemokraten haben aufgefahren. Manuela Schwesig, Boris Pistorius, Hubertus Heil, Anke Rehlinger, also entweder Bundesminister oder Ministerpräsidenten. Bei der CDU war, glaube ich, der einzige Ministerpräsident Michael Kretschmer.
Vergessen Sie bitte Markus Söder nicht.
Markus Söder, oh, wie konnte ich denn den vergessen? Beide, aber die CDU, da war nur Michael Kretschmer. Und ich habe mich gefragt, konnten Sie sich auf das Verhandlungsgeschick eines Henrik Wüst oder Daniel Günther, konnten Sie darauf
verzichten? Nein, wir haben überwiegend aus der Bundestagsfraktion die Delegation bei uns besetzt. Es war im Übrigen Karin Prien dabei aus Schleswig-Holstein, die einen ganz ausgezeichneten Job gemacht hat mit der Familienpolitik, mit der Bildungspolitik. Also wir hatten schon auf beiden Seiten repräsentative Verhandlungsteams, die die Bundespolitik, die Europapolitik, die Landespolitik gut abgebildet haben.
Und Sie haben kein Problem damit, dass die SPD so abgeräumt hat, ne? Die haben 7 Ministerien bekommen bei einem desaströsen Wahlergebnis von 16,4%. Wenn Sie das mit der anderen Schwarz-Roten davor der Regierung unter Merkel vergleichen, da hatten die nur 6 Ministerien bei einem Ergebnis von über 20%.
Wissen Sie, Frau Miosga, die Bildung einer Koalition ist doch kein Abzählreim, wo wir jetzt Hütchen spielen, sondern wir haben die Ressorts, wie ich finde, sehr fair und anständig verteilt. Die Union hat 10 und den Bundeskanzler. Wir haben im Übrigen 2 Staatsminister im Kanzleramt, die eine aus meiner Sicht sehr große Bedeutung haben, auch haben werden. Das ist einmal für Kultur und Medien und zum Zweiten für Sport und Ehrenamt. Dafür habe ich mich sehr eingesetzt, dass wir das bekommen. Wir haben das Außenministerium seit 60 Jahren zum ersten Mal wieder in den Händen der Union. Wir haben das Wirtschaftsministerium, wir haben das Verkehrsministerium, wir haben das neue Digitalministerium. Also da, glaube ich, braucht sich niemand zu verstecken.
Am Ende kommt es auch darauf an, was Sie 4 Parteivorsitzende entscheiden und wie Sie miteinander können. Und da gab es ein bisschen emotionale Irritationen. Markus Söder jedenfalls scheint nicht so gut verdaut zu haben, dass sie sich plötzlich mit Lars Klingbeil duzen. Schauen wir mal, was er auf der Pressekonferenz gesagt hat.
Ist es eine Liebesheirat, trotz einer neuen Duzmännerfreundschaft zwischen Friedrich Merz und Lars Klingbeil, die sich ganz zärtlich entwickelt hat? Ich bleibe da bei meinem Sie zunächst mal. Sage ich einmal als jemand, der das Landwirtschaftsministerium vertritt, Liebe vergeht, Hektar besteht, das ist eine Substanz.
Wir beide duzen uns seit 5 Jahren. Sie können jetzt darüber nachdenken, was das bedeutet über, in Bezug auf Liebe und Hektar. Aber gut.
Oder wie sagte mal Arnold Schwarzenegger, I'll be back.
I'll be back, sagt er da, der Terminator. Wie soll ich sagen, ist Markus Söder für Sie manchmal sowas wie der peinliche Onkel am Kaffeetisch?
Nein. Also, Markus Söder hat eine besondere Art des Humors. Die hat übrigens in den ganzen Verhandlungen, die wir jetzt 4 Wochen geführt haben, häufig auch zur Auflockerung beigetragen.
Barocke Humorform, haben Sie gesagt. Was ist denn das eigentlich?
Na, Sie können sich doch was unter barockem Humor vorstellen, oder nicht?
Mit Markus Söder?
Markus Söder, genau. So, also wir haben auch teilweise herzlich gelacht. Mhm. Und das gehört ja auch dazu. Es waren ernsthafte Verhandlungen. Es hat auch mal geknirscht. Aber wir haben auch wirklich herzhaft gelacht miteinander. Und insofern haben wir das, glaube ich, gut abgeschlossen.
Aber das war jetzt natürlich auch eine ernsthafte Veranstaltung. So. Sie standen vor einer grauen Wand. Verantwortung für Deutschland hieß das Ganze. Da ging das. Es war ernst, es ist ernst, die Zeiten sind ernst. Und da macht er natürlich trotzdem Dönikes. Wünschen Sie sich von Markus Söder da ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit auch im öffentlichen Auftritt?
Nein, wir sind ernsthaft gewesen. Und wir haben auch verabredet, dass wir diesen Koalitionsvertrag jetzt nicht garnieren mit schönen Worten und mit schönen Bildern, sondern wir haben einfach gesagt, wir machen das, was wir empfinden als Überschrift, nämlich Verantwortung für Deutschland. Das steht da drauf und mehr nicht. Und so empfinde ich auch diese Koalition. Das wird eine Arbeitskoalition. Es wird eine Koalition werden, die vor großen Herausforderungen steht. Innenpolitisch, sozialpolitisch. Sie haben es ja anmoderiert eben. Auch außenpolitisch, wirtschaftspolitisch, migrationspolitisch. Also wir haben eine solche Fülle von Themen. Ich will das nicht überhöhen, aber ich denke, es ist in den letzten Jahrzehnten selten eine Regierung ins Amt gekommen, die eine solche Fülle von Aufgaben zu bewältigen hatte. Und da verbietet sich jetzt aus meiner Sicht jedes Pathos. Wir machen uns an die Arbeit.
Ist das auch eine Herausforderung für Ihre ganz persönliche Glaubwürdigkeit?
Ja, klar. Ich bin ja auch mit einem Kredit, den ich in Anspruch genommen habe, in diese Koalitionsverhandlungen gegeben. Ich habe das auch schon früher mal gesagt. Also das, was wir gemacht haben mit der Schuldenbremse, ja, was wir mit der Schuldenbremse, was wir mit den Verteidigungsausgaben machen, das ist auch den Umständen geschuldet gewesen. Wir haben das noch mit dem alten Bundestag entschieden. Das hätten wir mit dem neuen Bundestag nicht hinbekommen. Das Verfassungsgericht hat uns auf ganzer Linie bestätigt, dass das möglich war, dass das auch unserem Grundgesetz entspricht. Wir haben das in einer sehr kurzen Zeit machen müssen. Dann haben wir 14 Tage lang nur die Sondierungsgespräche geführt und 4 Wochen lang die Koalitionsverhandlungen. Heute sind vor 7 Wochen die Bundestagswahlen gewesen. Also es ist selten in einer so schwierigen Lage eine Koalition so schnell und zügig an der Arbeit gewesen. Und das ist auch meine Vorstellung von unserer zukünftigen Arbeit. Konzentriert, aber auch zeitlich angemessen.
Wenn wir uns mal eine Grafik von Infratest DIMAP ansehen, von einer Umfrage, dann sehen wir, dass Ihre Glaubwürdigkeit genau an dieser Schuldenbremsenwendung gelitten hat. Ne? Beim Ampelaus waren Sie noch bei 40% Zufriedenheit mit Ihrer Arbeit. Dann geht es nachher geht's runter, dann geht es ein bisschen hoch bei der Asylwendenforderung. Und als Sie die Lockerung der Schuldenbremse verkündet haben, was Sie vorher ausgeschlossen hatten, dann geht es nach unten. Wie nachdenklich macht Sie das?
Frau Mioska, ich schaue mir das an. Ich nehme das ernst. Aber ich korrigiere meine Entscheidung nicht.
Die war, Sie bedauern es auch nicht, dass Sie es so richtig gemacht haben?
Ja? Nein, wir haben nach dieser Bundestagswahl in einer noch viel schwierigeren Lage gestanden, als wir das ursprünglich gedacht haben. Eine Woche vor der Bundestagswahl war die Münchner Sicherheitskonferenz. Ich bin jetzt seit 30 Jahren auf dieser Konferenz. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Auch eine so offene Konfrontation der Amerikaner gegen uns. Das war mal früher eine Konferenz des transatlantischen Bündnisses. Mhm. Plötzlich stehen die Amerikaner auf der anderen Seite und belehren uns über unsere Demokratie, statt über Außen- und Sicherheitspolitik zu sprechen. Das alles hat Spuren hinterlassen, auch bei mir.
Wir haben uns angeguckt, wie beliebt Ihr Vorgänger im Amt war, als er angefangen hat, also kurz bevor er...
Das ist ein netter Vergleich, den Sie jetzt machen.
Naja, und da war ich ein bisschen überrascht, dass Olaf Scholz bei ungefähr 50%, also der hatte das Doppelte an Beliebtheitswerten. Was sagt Ihnen das?
Frau Mioska, mir sagt das ganz einfach Folgendes. Wir haben große Aufgaben vor uns und ich schaue nicht jeden Tag auf Umfrageergebnisse. Ich schaue darauf, ob wir angemessene Antworten geben für die großen Aufgaben, die vor uns liegen. Und ich möchte, dass wir nach einem Jahr, nach 2 Jahren, nach 4 Jahren uns dann das noch mal gemeinsam anschauen. Wir stehen jetzt am Anfang einer gemeinsamen Regierungsarbeit. Ich muss auch noch gewählt werden. Das ist noch eine Entscheidung, die der Deutsche Bundestag zu treffen hat. Und wenn es dann so kommt, wie wir es am 6. Mai gerne wollen, dann machen wir uns an die Arbeit. Und dann schauen wir mal ein Jahr später in die Umfragen. Wenn sie dann immer noch so sind, dann fange ich mir an, ernsthaft Sorgen zu machen.
Aber finde ich bei Ihnen nicht auch ein Fünkchen von Nachdenklichkeit, was die Kommunikation betrifft? Glauben Sie, Sie hätten womöglich sich nach außen, nach innen, aber vielmehr noch nach außen, besser erklären müssen, warum Sie diese 180-Grad-Wendung machen?
Ich habe das versucht zu tun. Das ging in der Kürze der Zeit allerdings auch nur begrenzt. Wir haben dann während der Sondierungsgespräche und vor allem während der Koalitionsverhandlungen komplett darauf verzichtet, zu kommunizieren. Ich habe ja auch gesehen, dass meine persönlichen Werte während der Koalitionsverhandlungen noch mal weiter runtergegangen sind, obwohl von mir aus gar nichts kam. Es sind Spekulationen gewesen, Behauptungen gewesen, die zum Teil jeder Grundlage entbehrt haben. Ich habe das in Kauf genommen, weil ich gesagt habe, es macht keinen Sinn, wenn wir jetzt hier jeden Tag Wasserstandsmeldungen abgeben. Und da kommt es hinterher doch anders als ursprünglich mal gedacht. Wir haben konzentrierte Verhandlungen geführt und ich habe ehrlich gesagt auch stundenweise mein Handy einfach ausgeschaltet, weil ich mich darauf konzentriert habe, dass wir jetzt in der Sache die richtigen Entscheidungen treffen.
Also Sie hätten nicht mehr kommunizieren sollen?
Naja, Sie können immer mehr kommunizieren, Sie können immer besser kommunizieren, Sie können immer schönere Bilder von sich selbst produzieren. Aber wissen Sie, darauf kam es mir jetzt nicht an. Ich habe diese Zeit genutzt, um wirklich konzentriert die Abstimmung nach innen mit meiner eigenen Partei und Fraktion zu machen, mit der CSU zu machen und dann konzentriert mit der SPD zu verhandeln. Und das Ergebnis, finde ich, hat das gerechtfertigt, dass ich mich darauf konzentriert habe, 130 Seiten Text zu entwerfen oder 140 in 4 Wochen ist ja auch keine Kleinigkeit. Das schreiben Sie nicht mal so eben. Da sind viele Detailarbeiten notwendig gewesen und darauf habe ich mich konzentriert.
Dann schauen wir uns die Ergebnisse mal an. Ihre Glaubwürdigkeit haben Sie auch verbunden mit der Wende in der Migrationspolitik. Ja. Und wir hören noch mal, was Sie vor der Wahl gesagt haben.
Ich werde im Fall meiner Wahl zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland am ersten Tag meiner Amtszeit das Bundesinnenministerium im Wege der Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers anweisen, die deutschen Staatsgrenzen zu allen unseren Nachbarn dauerhaft zu kontrollieren und ausnahmslos alle Versuche der illegalen Einreise zurückzuweisen.
Gilt das noch an Tag 1?
Das steht fast wörtlich so im Koalitionsvertrag.
Und wird es so passieren?
Da die CSU den Bundesinnenminister stellen wird, werde ich diese Weisung gar nicht geben müssen. Das wird passieren.
Sie brauchen dafür die Nachbarstaaten, das wissen Sie. Und deswegen haben Sie auch im Koalitionsvertrag formuliert, Sie müssen sich
in
Abstimmung mit den Nachbarstaaten. Heißt, die Nachbarstaaten müssen zustimmen?
Ich mache diese Abstimmung mit den Nachbarstaaten bereits. Sie wissen es vermutlich, ich habe ein sehr gutes persönliches Verhältnis zu Emmanuel Macron. Wir haben uns in den letzten Monaten mehrfach getroffen, mehrfach telefoniert. Er unterstützt das voll und ganz, was wir in der Migrationspolitik jetzt in Deutschland machen wollen. Ich habe einen sehr engen Draht zur dänischen Ministerpräsidentin, die jetzt eigene Vorschläge noch einmal in Europa gemacht hat, zusammen mit den Italienern und den Niederländern. Bis jetzt hat Deutschland dazu Nein gesagt. Aber Führung wird Deutschland Ja sagen.
Darf ich kurz nachfragen, Emmanuel Macron ist einverstanden, wenn Sie Flüchtlinge zurückschicken?
Er macht es selbst, ja, an den Grenzen zu Spanien und Italien. Und wir sind uns darüber einig, dass wir gemeinsam die europäischen Außengrenzen besser schützen müssen und dass wir jetzt wirklich gemeinsam ein besseres Grenzregime in ganz Europa brauchen, ja.
Es ist noch nicht so lange her, dass Österreich sein Innenministerium angewiesen hat, die Leute nicht zurückzunehmen. Was machen Sie denn dann?
Und Österreich hat jetzt interessanterweise gerade wegen des Familiennachzugs einen Antrag bei der Europäischen Kommission nach Artikel 72 des Arbeitsvertrages gestellt, den ich auch herangezogen habe, um den Familiennachzug in Österreich hier zu unterbinden. Also Sie sehen, es ist enorm Bewegung in Europa. Vieles ist in den letzten Jahren an Deutschland gescheitert. Das wird jetzt in Zukunft nicht mehr der Fall sein.
Das glaube ich Ihnen sofort, dass die Länder mit Ihnen ganz d'accord sind in der Politik, die sie jetzt machen wollen, aber die wollen einfach abgewiesene Leute nicht nehmen. Und wir fragen uns ganz praktisch, gehen soll. Wenn Sie jemanden,
Frau Miosga, ganz praktisch, die brauchen Sie gar nicht zu nehmen, die haben Sie. Die sind noch gar nicht bei uns. Die haben Sie. So, und es gibt
da freuen die sich aber auch drüber.
Nein, das ist der ganz nüchterne Sachstand. Wir wollen das gemeinsam lösen und deswegen steht da auch mit meiner vollen Zustimmung das Wort in Abstimmung mit und diese Abstimmung läuft.
Das heißt,
übrigens, Donald Tusk in Polen hat ein ähnlich großes Problem mit Belarus. Auch darüber habe ich mit ihm vor einigen Tagen gesprochen. Wir wollen das gemeinsam lösen. Und dann wird es auch entsprechende Effekte nach hinten rausgeben, wenn diese Flüchtlinge wissen, dass sie über die europäischen Binnengrenzen nicht mehr weitergereicht werden, dann wird das anders.
Ich will nicht wortklauberisch sein, ich will nur noch richtig verstehen, weil Sie ja gesagt haben, ich werde anweisen und dann in Abstimmung. Das heißt, wenn Österreich jetzt doch ein Veto einlegt, dann wird es scheitern. Also Sie brauchen die Zustimmung von Herrn Stocker.
Ich gehe davon aus, dass die österreichische Regierung genauso daran interessiert ist, das Problem zu lösen wie wir. Und ich habe immer gesagt, das Beste ist, wir machen eine gemeinsame europäische Asylpolitik. Und genau die haben wir jetzt mit der SPD vereinbart.
Herr Stocker hat heute in der FAZ gesagt, es gibt noch keine Lösung. Ich bin davon überzeugt, dass wir auch hier eine abgestimmte Lösung finden, die auf dem Boden der Rechtsordnung erfolgt. Aber sie gibt es eben.
Also ist doch genau das, was ich sage. Wir wollen eine gemeinsame europäische Lösung.
Na, dann werden wir mal sehen, ob das klappt. Ja? Aber also Sie werden mir auf jeden Fall zustimmen, dass das auch, dass es nicht anordnen heißt, sondern zustimmen. Abstimmen untereinander.
Es heißt Abstimmung und Abstimmung heißt Abstimmung.
Also Zustimmung.
Abstimmung heißt Abstimmung, Frau Miosga.
Dann möchte ich Ihnen gerne etwas vorspielen, was uns überrascht hat. Es gibt nämlich Lob von etwas unerwarteter Seite, was sozusagen die Politik, die irreguläre Migration angeht. Ihre Vorgängerin Angela Merkel hat sich diese Woche dazu geäußert.
Aber wenn wir jetzt gerade bei dem Thema Migration sind, dann ist es natürlich so, wenn man genau liest, dass es Unterschiede in der Diktion, auch in der Tonalität gibt, das ist richtig, aber das illegale Migration nicht das sein kann, worauf wir hinarbeiten, sondern dass wir versuchen müssen, das zu reduzieren. Und wenn man jetzt genau liest, dann steht in dem Koalitionsvertrag, dass in Absprache mit unseren Nachbarn Zurückweisungen möglich sind. Und das ist genau das, was ich immer wollte.
Führen Sie also streng genommen Merkels Politik fort?
Naja, also das ist jetzt eine etwas beschönigende Rückschau auf das, was Angela Merkel immer wollte. Im Oktober 2017 hat es aus dem Innenministerium und aus dem Justizministerium einen entsprechenden Vermerk gegeben, das zu tun, was wir jetzt im Koalitionsvertrag verabredet haben, nämlich Zurückweisungen. Und es ist damals vom Kanzleramt harsch abgelehnt worden. Das Wort Zurückweisungen hat übrigens auch vor 2 Jahren noch in der Bundestagsfraktion bei mir keine uneingeschränkte Zustimmung gefunden. Sie müssen mal schauen, woher wir kommen. So, und jetzt steht es im Koalitionsvertrag.
Horst Seehofer hat dann natürlich verhandelt.
Horst Seehofer hat es
und
damals
dann
gewollt. Dann es war, er war Innenminister. Es war, ich kann Ihnen sogar das Datum sagen, es war ein Vermerk vom 15. Oktober 2017. Mhm. Da stand genau das drin und das Kanzleramt hat es abgelehnt. Also ich freue mich, wenn Angela Merkel jetzt aus der Rückschau die Dinge etwas positiver sieht, als sie tatsächlich waren. Es sei ihr herzlich gegönnt. Wir machen es jetzt.
Die Flüchtlingszahlen sind ja sehr rückläufig. Wir haben vergangenes Jahr knapp 230.000 Asylerstanträge registriert. 2023 waren es 100.000 mehr. Also es geht wirklich deutlich zurück. Bei welcher Zahl von Ankommenden sind Sie der Ansicht, Deutschland kann mit der Belastung klarkommen?
Das ist schwer zu quantifizieren. Ich habe mich auch immer dagegen gesträubt, da jetzt abstrakte Zahlen zu nennen. Das ist mal die Zahl von 200.000.
Horst Seehofer hat die genannt, dass die integrierbar
sind. Ja, aber
sein,
wissen Sie, ja, das kommt ja auch immer darauf an, wie viele sind schon da und welche Probleme sind mit denen, die da sind, heute schon verbunden. Es gibt viele, die sind gut integriert. Es gibt viele, die wir hier dringend brauchen. Es gibt viele Ärzte, Pflegepersonal. Es gibt viele Menschen, die in Deutschland gut integriert sind und die wir hier haben wollen. Übrigens, wir haben sogar einen Passus im Koalitionsvertrag für diejenigen, die einfach eigentlich nur eine Duldung haben, sie bis zum 31.12.2027 sogar dauerhaft in Deutschland aufzunehmen, wenn sie ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Das sind immer wieder die Fälle, die wir von den Kirchen hören, mhm, die wir von Arbeitgebern hören, die sagen, Mensch, lass den doch hier, der ist ausgebildet, der macht seinen Job hier gut. Für solche Fälle haben wir sogar jetzt eine Regelung im Koalitionsvertrag. Aber wir haben natürlich insgesamt zu viel. Es kommen hinzu die 1,2 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine, mhm, die auf Zeit hier sind. Also wir müssen ein bisschen aufpassen, dass unsere Städte und Gemeinden das Problem noch lösen können. Und deswegen müssen jetzt die Zahlen wirklich drastisch runter. Und wir sind noch nicht da, wo wir sein sollten.
Aber eine ungefähre Zahl müssen Sie doch ungefähr, eine Größenordnung, nein, müssen Sie, weil die Städte und Gemeinden möchten ja gerne wissen, was Sie für eine Vorstellung haben.
Ja, unsere Vorstellung ist,
Deutschland das managen?
Unsere Vorstellung ist die, dass wir diese Zahlen jetzt wirklich deutlich reduzieren. Deutlich reduzieren, das darf auch keine sechsstellige Zahl mehr sein, die Überforderung der Städte, der Gemeinden, der Schulen, der Krankenhäuser, unserer Infrastruktur ist erreicht. Und deswegen wollen wir ja auch Familiennachzug aussetzen, deswegen wollen wir jetzt auch eine Rückführungsoffensive starten. Ich bin übrigens sehr, sehr dankbar, dass wir das mit den Sozialdemokraten alles verabreden konnten. Das wäre wahrscheinlich auch bei den Sozialdemokraten vor 2 Jahren so noch nicht möglich gewesen.
Also unter 100.000?
Legen Sie mich nicht auf eine Zahl fest, sie darf nicht sechsstellig sein. Einigen wir uns darauf.
Weil die Zahlen aber jetzt schon sehr rückläufig sind, sagt Saskia Esken jetzt diesen Donnerstag, die Migrationswende habe es ja schon gegeben. Hat sie da nicht so
berichtet? Ja, gut, das war von ihr schön formuliert, aber wir haben im Koalitionsvertrag nicht genau aus diesem Grund ja so ausführlich uns mit diesem Thema beschäftigt. Wenn das alles schon gut wäre, hätten wir uns nicht so ausführlich, mhm, mit diesem Thema beschäftigen müssen. Es ist eines der detailreichsten Teile des Koalitionsvertrages.
Neben der Wende in der Migration streben Sie auch nichts Geringeres als eine Wende in der Wirtschaft an. Wir haben mit Unternehmern gesprochen und gucken mal an, was die so sagen. Die sind nämlich nicht alle davon überzeugt, dass das gelingen wird.
Mittwoch in Berlin. Zukunftstag des Mittelstands. Mit Spannung erwarten die Unternehmer hier die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen. Insbesondere Friedrich Merz steht unter Druck.
Zu Herrn Merz würde ich für mich bezeichnen, dass es einen grundsätzlichen Vertrauensbruch gab, weil wir Unternehmer ja noch Handschlagsqualität und Handschlagsmentalität haben. Und er hat bewiesen, dass das nicht funktioniert.
Mein Vertrauen zu Herrn Merz, naja, also nachdem er ja schon munter dabei war, Wahlversprechen zu brechen, auch wenn ich in weiten Teilen verstehen kann, warum er es getan hat, trotz allem ist dieses Vertrauen gerade immer etwas erschüttert.
Die ganze Wirtschaft schaut auf ihn. Ich glaube, er hat ganz schönes, schweres Päckchen zu tragen, aber vielleicht gelingt ihm das ja.
Mit Bekanntwerden der neuen Wirtschaftsmaßnahmen im Koalitionsvertrag atmen einige der Unternehmer auf.
Aus Sicht der mittelständischen Wirtschaft ist es durchaus ein Silberstreif am Horizont. Es werden die richtigen Signale gesetzt. Die Erwartungen waren allerdings auch nicht sehr hoch.
Wir haben damit die höchsten Energiekosten fast weltweit aktuell, was viele Unternehmen ausbremst, auch teilweise in die Insolvenz oder zur Auswanderung getrieben haben. Und wenn da jetzt ein sauberer und wartbarer Industriestrompreis gewährleistet wird, ist das für die deutsche Industrie fantastisch.
Andere sehen die Ergebnisse weiterhin kritisch und wünschen sich mehr.
Hier muss dringend nachgebessert werden. Also von daher ist der Koalitionsvertrag, wie er im Moment bekannt ist, eher eine große Enttäuschung.
Also ich bin enttäuscht, dass der Solidaritätszuschlag nicht abgeschafft worden ist, weil das für Unternehmer und Unternehmen weiterhin eine Steuerbelastung ist.
Im Thema Bürokratieabbau heißt es ja 25%. weniger Bürokratie. Das klingt hervorragend. Und wenn das wirklich so kommt, dann werde ich Herrn Merz die Füße küssen. Ich glaube es aber nicht, weil das Thema Bürokratieabbau ist ja nicht erst seit heute virulent.
Das ist ganz interessant, dass die Körperschaftssteuern oder die Unternehmenssteuern allgemein ab 2028 erst um 1% sinken soll. Das ist natürlich zum Ende der Legislaturperiode und ist absolut unzureichend.
Herr Merz, der Unternehmer zuletzt sagt, die Steuersenkung kommt zu spät, weil die Abschreibungen, die vorher, die massiven Abschreibungen, die ja jetzt möglich werden, die jetzt vorher kommen sollen, davon profitieren nicht alle Firmen, sondern nur die, die wirklich in große Investitionen, vor allem in Technik investieren können. Verstehen Sie die Enttäuschung?
Nur zum Teil. Ich vermute mal, das war auch sehr spontan offensichtlich an dem Tag, an dem der Koalitionsvertrag vorgestellt worden ist. Ich unterstelle mal, dass nicht alle, die gerade da sich geäußert haben, die 130, 140 Seiten schon gelesen haben. Wenn Sie sie gelesen hätten, wäre das Urteil wahrscheinlich etwas differenzierter ausgefallen. Ich will mal zur Steuerpolitik sagen, 3x30% Abschreibung auf Investitionsgüter hat es in Deutschland noch nie gegeben. Sie können in Deutschland in den nächsten 3 Jahren, 25, 26, 27, in einem Umfang steuerbegünstigt investieren, wie wir es noch nie gehabt haben. Und dann danach geht die Körperschaftssteuer schrittweise auf 10% runter. Das ist wirklich das Wichtigste vor allen Dingen für die Unternehmen ist, jetzt schaffen wir Verlässlichkeit. Wir werden es auch für die Personengesellschaften, also für den Mittelstand, für die kleineren Betriebe gut machen. Steuerpolitisch bin ich mit dem Vertrag zu 90% zufrieden. Ich hätte mir gewünscht, dass das Bundesverfassungsgericht den Soli abschafft. Das hat das Bundesverfassungsgericht wenige Tage nach der Bundestagswahl abgelehnt. Die haben uns aber gesagt, das reicht noch bis 2030. Dann muss der Gesetzgeber das erneut überprüfen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir bei der Einkommensteuer mehr tun. Die Spielräume sind klein. Die Bereitschaft der SPD, das zu tun, war auch klein. Also haben wir uns darauf verständigt, wir machen bei der Einkommensteuer für die unteren und mittleren Einkommen eine Absenkung. Aber ich glaube, das Paket kann sich insgesamt sehen lassen. Vor allen Dingen, wir werden die Bürokratielasten wirklich ganz radikal zurückbauen.
Es sind viele Einzelmaßnahmen, die Sie beschließen, aber ist das die große Wirtschaftswende, die Sie versprochen haben?
Naja, Frau Mirska, ich stelle mal die Gegenfrage. Welches eine Projekt wäre denn der große Wurf? Lese das jetzt auch bei vielen, das würde der große Wurf fehlen.
Sie haben, glaube ich, am 15. Januar noch von einer großen Steuerreform gesprochen, Unternehmenssteuerreform, die kommt doch jetzt nicht.
Also das, was wir machen, ist wirklich eine große Unternehmenssteuerreform. Mit den Abschreibungen zuerst, dann die Absenkung der Körperschaftssteuer, dann die Einbeziehung der Personengesellschaften in die Körperschaftssteuer, automatisch in die Körperschaftssteuer mit einer Option zurück, wenn Sie es unbedingt wollen. Damit werden die Personengesellschaften in Deutschland so stark entlastet wie nie zuvor. Also ich glaube, wir kriegen eine Steuerstrukturreform, so wie ich sie mal früher geplant habe. Sie erinnern sich, Leipziger Parteitag 2003 mit dem Bierdeckel. Das würden wir heute ohnehin nicht mehr hinbekommen, weil sich die Lage auf der Welt völlig verändert hat. Das war damals der Plan, alle Einkommen privat, betrieblich gleich zu behandeln. Das geht heute nicht mehr. Dafür ist der Druck auf die Unternehmenssteuersätze auf der Welt zu groß geworden. Damals hätten wir 35, 40 machen können. Das geht heute nicht mehr. So, also muss man das differenzieren und genau die Differenzierung nehmen wir vor.
Im Moment gehen die Wirtschaftsinstitute für dieses Jahr von einem Wachstum von 0,1% aus. Ja. Die haben das nochmal runterkorrigiert. Was würden Sie denn sagen, werden Ihre Ideen reichen, um schon in den nächsten Monaten mehr Wachstum zu generieren?
Das ist die spannende Frage, vor der wir in der Tat stehen. Die Prognosen sind so, wie sie sind. Und sie sind auch richtigerweise so, wie sie sind, weil natürlich die Turbulenzen auf den Märkten international, nicht zuletzt durch die Zollpolitik aus Amerika, gewaltig sind. Ohnehin ist die Zollpolitik, die Trump macht und die andere dann mit entsprechenden Reaktionen begleiten, eines der großen Unbekannten für unsere Volkswirtschaft. Das wird schwierig. Wir müssen jetzt sehen, dass wir wettbewerbsfähig werden, dass wir die preisliche Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaft auch wiederherstellen. Das heißt, wir müssen an jeder Stelle gucken, dient es der Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes. Wir müssen das in Europa eng abgestimmt machen. Wir haben eine Menge Vorstellungen davon, wie wir in Europa den Binnenmarkt besser machen können, wie wir die Wettbewerbsfähigkeit in Europa besser machen können. Ich setze im Übrigen sowieso sehr stark auf die Europäische Union, auf die europäische Politik, Leuchtturmprojekte zusammen zu entwickeln, grenzüberschreitend mit Frankreich, mit Polen, mit anderen Ländern Europas jetzt da voranzukommen. Ich bin da zuversichtlich, aber es wird jetzt keinen schnellen Gewinn geben. Wir werden zur Sommerpause einige Dinge beschließen, die vielleicht schnell wirken, die Stimmung verbessern, aber durchgreifend, fundamental wird es dauern. Das kann auch über das Jahr 2025 hinausreichen.
Und was würden Sie prognostizieren, welches Wachstum Sie generieren wollen? Jens Spahn hat heute gesagt, das muss zack, zack, zack. Die nächsten Monate muss das spürbar sein.
Geht es auch. Wir haben genau das vor. Es geht ja um die Frage, immer jetzt mal wirtschaftswissenschaftlich ausgedrückt, welches Potenzialwachstum haben wir? Also welches Wachstum hätten wir bei Vollauslastung der Industrie? Da liegen wir zurzeit bei 0,4%. Und das ist vollkommen unzufriedenstellend, unbefriedigend. Wir müssen raus aus dieser strukturellen Schwäche. Ich würde mal sagen, ein Potenzialwachstum von 2% in Deutschland ist erreichbar. Das heißt, bei Vollauslastung, wenn die Märkte es hergeben, könnte Deutschland 2% wachsen. Das wären immerhin eine Wirtschaftsleistung von zusätzlich 90 Milliarden Euro im Jahr. Das traue ich uns zu. Das traue ich diesem Lande zu. Wir müssen die Rahmenbedingungen dafür setzen. Aber nochmal, wir setzen sie nicht allein.
Ab wann?
Also wenn man es gut macht, kann man es vielleicht innerhalb von 2 Jahren schaffen. Ich bin sowieso der Auffassung, wir sollten versuchen, die wichtigsten Entscheidungen, die wir in dieser Wahlperiode zu treffen haben, bis spätestens Ende 2027 zu treffen. Das ist dann die Hälfte der Wahlperiode, mehr sogar als die Hälfte. Und dann müssen sie auch wirken. Reformen kann man, tiefgreifende Veränderungen, Reformen kann man eigentlich nur in der ersten Hälfte einer Wahlperiode machen. Und das haben wir uns vorgenommen.
Dann kommen wir doch mal zur Einkommensteuersenkung, die Sie versprochen und angekündigt haben für kleine und mittlere Einkommen. Das ist so vage formuliert. Ja. Da steht weder, wann die kommen soll, noch ab welcher Einkommensgrenze die Entlastung kommen soll. Und jetzt hören wir Sie heute sagen, müssen wir mal gucken, ob der Haushalt das überhaupt hergibt. Also kann es sein, dass die gar nicht kommt?
Da steht ein Satz drin, ist eine Zeile mit der Einkommensteuer. Und wir haben alles, was wir tun wollen, natürlich unter Finanzierungsvorbehalt gestellt. Das muss man machen.
Auch die Körperschaftssteuer?
Der Bundeshaushalt, steht alles unter Finanzierungsvorbehalt. Der Bundeshaushalt muss aufgestellt werden. Wir haben ja noch nicht einmal für das Jahr 2025 einen Haushalt. Für 2026 müssen wir den sofort danach machen. Aber wir haben einige Projekte vor. Dazu gehört die Körperschaftssteuer, dazu gehören die Abschreibungen, die übrigens gar nicht so teuer sind für den Haushalt, also in Anführungsstriche.
Die Einkommensteuersenkung?
Die Einkommensteuersenkung wollen wir machen. Nochmal, da hätte ich mir mehr vorstellen können, einschließlich des Soli. Aber das sind zweistellige Milliardenbeträge, die dann an Steuerausfällen für die Haushalte da sind. Wir müssen es ganz nebenbei mit den Ländern auch ausmachen. Es ist eine Gemeinschaftssteuer. Die steht den Ländern, dem Bund und den Gemeinden gleichermaßen zu, die teilen wir uns auf. Also wir brauchen immer den Bundesrat. Ich möchte sie machen, wir müssen sehen, dass wir es schaffen.
Also es kann wirklich sein, dass die gar nicht kommt und die Leute am Ende ihrer Kanzlerschaft weniger netto im Portemonnaie haben, weil die Sozialbeiträge ja gleichzeitig steigen.
Wichtig ist, dass wir jetzt wirklich wieder auf den Wachstumspfad unserer Volkswirtschaft zurückkommen, dass wir den Menschen eine Perspektive auch in ihren Arbeitsplätzen geben, dass wir die Insolvenzwelle stoppen, dass wir Älteren eine Chance geben, länger zu arbeiten. Da machen wir das Angebot mit der Aktivrente. Das finde ich eine tolle Idee. Kommt nicht von mir, kommt von Carsten Lindemann. Ich finde das wirklich eine tolle Idee, zu sagen, wir machen das freiwillig. Diejenigen, die 67 sind und bleiben wollen, kriegen 2.000 Euro steuerfreie Einkünfte im Monat, der doppelte Grundfreibetrag. Ich vermute, davon werden eine Menge Menschen Gebrauch machen, weil es viele Ältere gibt, die noch fit sind, die gerne weitermachen wollen, vielleicht auch nur halbtags oder vielleicht nur ein Jahr. Also das muss man abwarten, welche Reaktion es darauf dann gibt. Ich möchte, dass wir insgesamt die Stimmung in diesem Lande wieder verbessern und dass die Menschen wieder Freude daran haben, zur Arbeit zu gehen, morgens aufzustehen und sagen, es macht Spaß, in diesem Land zu arbeiten.
Und ich möchte nochmal nachfragen, weil ich weiß, dass das die Leute am allermeisten interessiert mit der Einkommensteuersenkung, weil Sie jetzt sagen, ich möchte gerne, aber ich kann es nicht versprechen. Also Sie können nicht zusagen, ob das wirklich kommt und die Leute am Ende mehr netto haben.
Das wollen wir erreichen, aber wir machen keine Versprechungen, die wir nicht erfüllen können. Und das ist etwas, was mich auch mit Lars Klingbeil verbindet. Bin ich auch sehr dankbar, dass wir das in diesen Verhandlungen so herausgearbeitet haben, dass das eine gemeinsame Überzeugung ist. Wir machen das schnörkellos. Wir versprechen nichts, was wir nicht halten wollen und auch halten können. Und lieber sind wir ein bisschen besser, als wir versprochen haben, als dass wir so wie in der ausscheidenden Regierung ständig hinter den eigenen Ansprüchen hinterherlaufen. Also lieber mit Bescheidenheit starten, es gut machen und die Leute sagen, wow, das haben die gut gemacht.
Die SPD hat ja immer eine Idee, wie man das finanziert. Und da kommt ja auch der Streit her, den Sie Montag hatten, weil die SPD ihn immer noch nicht so ganz von der Reichensteuer lassen kann. Frau Esken hat jetzt noch mal gesagt, um kleine und mittlere Einkommen zu entlasten, müsse man eben hohe belasten. Dazu gibt es einfach keine Einigung zwischen den Koalitionspartnern. Dieser Streitpunkt bleibt, oder?
Na, es bleibt eine Meinungsverschiedenheit, aber wenn wir keine
hätten, entscheidende.
Ja, aber Frau Mioska, wenn wir keine Meinungsunterschiede hätten, wären wir nicht in zwei unterschiedlichen Parteien. Dann wären die alle bei uns. Wir haben einfach in dieser wir haben in dieser Frage
wie schön
einfach,
das denn?
Ja, für die meisten wäre das gut. Aber noch mal, wir Wir haben in der Steuerpolitik eine wirklich unterschiedliche Auffassung, was die Belastungsgrenzen für die oberen Einkommen betrifft.
Ich weiß, die kenne ich ja, aber ich finde schon, also Sie sagen am Anfang der Sendung, nein, keine Steuererhöhung mit mir.
Ja.
Ich werde das nicht unterschreiben. Und jetzt sage ich Ihnen, die kommt aber alle 5 Minuten wieder damit um die Ecke. Und Sie sagen, naja, ist eine Meinungsverschiedenheit. Also tanzen
eine
die
Koalition,
schon auf der Nase rum? Also,
nein, eine Koalition ist doch eine Koalition unterschiedlicher politischer Parteien. Mhm. Und da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Und Frau Esken ist nun mal der Auffassung, dass wir die Einkommensteuer noch weiter erhöhen sollten, ist der Meinung, wir sollten die Erbschaftssteuer erhöhen und die Vermögensteuer wieder einführen. Wir sind anderer Meinung und dabei wird es auch bleiben. Das halten wir auch aus. Wir haben einen Koalitionsvertrag und da steht keine Steuererhöhung drin. Und es wird auch keine geben.
Und dabei wird es auch bleiben.
Nochmal, in der Zeit, in der wir heute leben, gibt es so viele Ungewissheiten. Wenn es so bleibt, wie es heute ist, dass wir diese Herausforderungen meistern können, dann kann es, dann muss es auch so bleiben. Mhm. Steuerbelastung ist hoch genug.
Das waren jetzt die Ideen der SPD. Wir können aber auch zur CSU gucken. Wenn Sie nämlich kein Geld für all die CSU-Prestige-Projekte ausgegeben hätten, Mütterrente, Gastro-Steuersenkung, Pendlerpauschale, Agrar-Subventionen, dann, so hat ein Ökonom ausgerechnet, nämlich Jens Südekum, und das ist immerhin einer der Architekten der Schuldenbremsenreform, hätten Sie die Steuersenkungen für die Einkommensteuer der mittleren und niedrigen Einkommen hätten Sie sofort beschließen können und nicht erst mal gucken, ob wir es Mitte der Legislatur hinkriegen.
Frau Miosga, das, was Sie gerade aufgezählt haben, ist nicht der Beitrag der CSU zu unserer Koalition.
Nein, aber es sind Prestigeobjekte.
Nein, es sind auch keine Prestigeobjekte der CSU. Also das Thema Mütterrente ist bei der SPD auf genauso viel Zustimmung gestoßen wie bei der CSU. Mhm. Das Thema Agrardiesel hat die SPD auch für richtig und für notwendig gehalten. Wir waren uns in diesen Fragen weitestgehend einig, dass wir das so wollen. So, das sind auch Dinge, die wir im Wahlkampf schon zugesagt haben. Und allen Ehren für Herrn Südekum, aber er ist SPD-Mitglied, hat das Recht, sich auch wissenschaftlich zu
sind
äußern.
Sind das alles wichtigere Dinge als eine Einkommensteuerreform?
Nochmal, wir standen vor der Abwägung, was machen wir jetzt, was ist richtig, was ist die richtige Priorität. Wir waren der Meinung, wir sollten die übermäßige Belastung auch im europäischen Vergleich bei den Landwirten wieder zurücknehmen. Die Landwirte in Deutschland sind zu hoch belastet, wir nehmen das wieder zurück. Wir haben bei der Mütterrente gesagt, wir machen das so. Nur zur Erinnerung, seit 1992 werden Kindererziehungszeiten in der Rente anerkannt, vor 1992 nicht. Wir holen das jetzt nach. Für die Älteren, die Kinder bekommen haben und die Anerkennung in der Rente bisher nicht hatten. So, darüber kann man streiten, ob das richtig ist oder falsch, aber das ist kein Prestigeobjekt der CSU gewesen, das ist unsere gemeinsame Beschlussfassung.
Und trotzdem hat Markus Söder diese Dinge eingebracht und man hat ja auch sehen können am Mittwoch, dass er mit stolz geschwellter Brust gesagt hat, dass er sehr stolz ist, dass er das auch durchgebracht hat. Ich darf einmal die Frage stellen, warum kriegt Markus Söder immer alles das, was er will?
Also Markus Söder hat bei weitem nicht alles bekommen, was er wollte. Es hat auch viele Dinge gegeben, die wir... Markus Söder was wollte denn? Mit mir zusammen eine größere Einkommensteuersenkung haben. Die haben wir beide nicht bekommen. Die Mütterrente ist ein Thema der CSU gewesen, auch aus dem Wahlprogramm der CSU. Das stand nicht in unserem gemeinsamen, stand im Bayernplan der CSU. Ist doch in Ordnung.
Drei Minister hat er. 5 parlamentarische Staatssekretäre, davon einer im Auswärtigen Amt, was für ihn jetzt besonders wichtig ist, weil er dann noch Einfluss auf Migrationspolitik haben kann. Kann es sein, dass das der Preis ist, den Sie gezahlt haben, dafür, dass Sie die Kanzlerkandidatur bekommen?
Nein, ganz und gar nicht. Das ist übrigens auch schon vor meiner Zeit so gewesen, dass wir eine solche Aufteilung hatten. Wenn die Größenverhältnisse so waren wie jetzt, hatte die CSU immer 3 Ressortminister. Das ist eine Verabredung gewesen, die wir lange vorher gehabt haben, die auch seit Jahrzehnten so ist. Und ich sage Ihnen mal, bei der CSU, ich bin froh, dass wir diese Kombination haben. Das ist für die Union strategisch eine parteipolitische Aufstellung, um die uns andere beneiden. Ich gebe Ihnen das Beispiel, was ich auch in Karlsruhe bei dem Klageverfahren gegen das Wahlrecht gesagt habe. Wenn die Grünen mit Bündnis 90 aus der damaligen DDR etwas Ähnliches gemacht hätten mit einer gemeinsamen Bundestagsfraktion, Bündnis 90 aus der damaligen DDR gelassen hätten als eigenständige Partei im Osten, und mit denen zusammen mit den Grünen in eine Bundestagsfraktion gegangen wären, so wie wir das mit der CSU machen, dann hätten wahrscheinlich Bündnis 90 Abgeordnete die große Chance gehabt, die Stimme des Ostens im Deutschen Bundestag zu sein und hätten es nicht der AfD überlassen müssen. Also wir haben das gemacht. Ich bin heilfroh, dass wir das haben. Das ist für die Union eine strategische Entscheidung. Und ich habe immer gesagt, diese Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU, die ist für uns so enorm wichtig. Sie deckt ein Wählerspektrum ab, dass wir getrennt oder gar in einer Partei nur gar nicht erreichen würden.
Wir bleiben mal bei den Entlastungen und kommen zum CO2-Preis. Der wird nämlich steigen, das wissen Sie, und zwar nicht unwesentlich. Dadurch wird Tanken und Heizen massiv steigen in den Kosten. Werden die Unternehmen Bürger da allein gelassen?
Nein, das wird in den Klima- und Transformationsfonds fließen. Und wir werden aus diesem Klima- und Transformationsfonds zwei Dinge tun. Wir werden die Energiepreise senken. Davon profitieren alle, auch die Unternehmen wie die privaten Haushalte. Und wir werden dann auch Stück für Stück, wenn wir das Heizungsgesetz abgeschafft haben und ein vernünftiges Gebäudeenergiegesetz gemacht haben, auch dafür sorgen, dass es entsprechende Förderungen gibt für den Umbau von Heizungen. Wir werden es aber nicht mehr so machen, wie das Robert Habeck gemacht hat, mit dem Zwang, jetzt überall die Wärmepumpe einzubauen. Wir schaffen dieses Gesetz ab.
Und was kommt dann bei den Leuten an? Die Vorgängerregierung hat ja mal einen unbürokratischen Ausgleich schaffen wollen. Und am Ende der Regierung war sogar dieser sagenumwobene Auszahlungsmechanismus, der für dieses Klimageld geschaffen wurde, der war sogar fertig. Und jetzt hören wir mal, was Sie dazu gesagt haben, diese Woche bei RTL und auch schon im TV-Duell von ARD und ZDF.
Und es wird eine entsprechende Kompensation für alle Haushalte geben mit dem sogenannten Klimageld. Es sollten 200 Euro im Monat sein, die ausgezahlt werden an diejenigen, die die CO2-Bepreisung zu bezahlen haben. Das muss gemacht werden.
Wir möchten Freude daran haben, das mitzumachen.
Preis für Gas und Öl so steigt, dass die Menschen vom Preis dann erzogen werden.
Ja, dass sie sozusagen irgendwann sagen, es lohnt sich jetzt nicht mehr, die alte Ölheizung, die alte Gasheizung zu betreiben. Ich mache was Neues und das Neue kostet Geld. Und dafür wird es dann auch dieses Klimageld geben. Und wir werden einen Teil der Einnahmen auch an die Menschen unmittelbar zurückgeben, sodass sie das dann auch selber finanzieren können.
Was heißt unmittelbar zurückgeben? Gibt es Klimageld? Gibt es 200 Euro, die überwiesen werden? Oder durch Fördermittel?
Der erste Schritt wird sein, dass wir jetzt mal die Energiepreise senken. Das ist dringend nötig. Und der zweite Schritt wird dann folgen, wenn die Preise steigen. Darüber haben wir noch keine endgültige, ausgestaltete Gesetzgebung gemacht. Das kommt noch. Mhm. Aber wir wollen das Geld dann auch an die Bürgerinnen und Bürger zurückgeben, sei es in Form einer entsprechenden Absenkung der Energiekosten oder in Form einer entsprechenden Förderung auch für den Heizungsbau.
Also werden alle davon profitieren oder nur die, die sich eine neue Heizung oder ein E-Auto kaufen?
Es wird zunächst einmal für alle teurer. Und das ist ein Mechanismus, den wir gemeinsam verabredet haben mit der CO2-Bepreisung, die übrigens nicht nur von Deutschland kommt, die kommt auch aus Europa.
Dann müssen wir auch alle Klimageld bekommen, wenn es für alle teurer wird.
Es wird aber zunächst einmal, wir haben uns entschlossen, beim CO2 nicht mehr mit überflüssiger Bürokratie und Regulierung zu arbeiten, sondern mit vernünftigen Anreizen. Mhm. CO2 wird teurer. Wenn uns der Umweltschutz, der Klimaschutz etwas wert ist, dann wird es teurer. Es wird 2027 abgelöst durch ein europäisches einheitliches System. Dieses System ist etabliert. Das werden wir in Deutschland einführen. Das Deutsche wird dann dahinter zurückstehen. Und dann wird es sukzessive teurer, weil wir einfach dafür sorgen wollen. Wir haben ja zwei Sektoren in unserem Land, die für das Klima besonders wichtig sind. Das ist der Verkehr und das ist der Wohnraum, also das Heizen zu Hause. Und das wird teurer. Ja, es wird teurer, damit die Menschen einen Anreiz haben, sparsam damit umzugehen, sparsame Heizungen einzubauen, CO2-neutrale Fahrzeuge zu fahren. Das ist unsere Methode, um Schritt für Schritt über die nächsten Jahre dafür zu sorgen, dass diese beiden großen Sektoren, Verkehr und Wohnbau.
Sie wissen aber noch nicht, wie Sie es auszahlen. Also dieser direkte Auszahlungsmechanismus,
der wird noch zu besprechen sein. Darüber haben wir im Koalitionsvertrag keine abschließende Regelung getroffen. Aber wir wollen das Geld dann auch zurückgeben. Aber nochmal, Priorität hat jetzt zunächst einmal die Absenkung der Stromkosten.
Und ob das dann in Höhe von 200 Euro ist, die Sie da angekündigt haben, können Sie jetzt auch nicht bestätigen.
Das müssen wir schauen. Wir wollen das tun. Aber nochmal, dritte Mal, Frau Mirska, die Priorität hat die Strompreissenkung.
Viele kleine Stellschrauben, aber die großen Reformen, die fehlen. Zumindest eine ganz sicher, nämlich eine Rentenreform. Und wir hören da jetzt mal den Oppositionsführer im Deutschen Bundestag im Jahr 2022.
Was sagen Sie eigentlich der jungen Generation? Was sagen Sie eigentlich der jungen Generation, dass Sie es erneut versäumen, eine Reform der Rentenversicherung vorzulegen, die einerseits den Bundeszuschuss begrenzt und andererseits der jungen Generation eine sichere Altersversorgung ermöglicht?
Die Frage reiche ich direkt weiter.
Ja, und genau eine solche Reform haben wir verabredet. Es war ursprünglich eine Diskussion um die Verlängerung des Rentenniveaus bis 2039. Das habe ich auch ganz persönlich abgelehnt. Wir haben jetzt nur bis zum Jahr 2031 das Rentenniveau gesichert, in Höhe von 48%. Und es wird danach dabei nicht bleiben. Wir werden eine Rentenreform machen, die das Ziel verbindet, so wie ich das auch in der Debatte da gesagt habe, dass die Beitragszahler, die Steuerzahler und die Leistungsempfänger.
Also ab 2031 wird das Rentenniveau sinken?
Wir haben es bis einschließlich 2031 bei 48% festgeschrieben. Das wird für die Jahre 2028, 29, 30, 31 einen leicht erhöhten Bundeszuschuss auslösen. Mhm. Aber nach 2031 wird diese Relation neu justiert. Und schauen wir mal genau auf die Fakten, woran das eigentlich liegt. Wir zahlen jetzt ungefähr ein Drittel der Rentenauszahlungsleistungen aus dem Bundeshaushalt, die nicht mehr durch Beiträge gedeckt sind. Warum ist das so? Ganz einfach, weil die Generation, die jetzt langsam in den Ruhestand geht, sich entschlossen hat, seit Mitte der 60er Jahre zu wenig Kinder zu bekommen. So, das heißt, diese Generation, die jetzt in den Ruhestand geht, hinterlässt eine große Lücke bei den Beitragszahlern. Und diejenigen, die trotzdem auf die Welt gekommen sind, die können diese Lücke nicht alleine tragen. So, und deswegen haben wir uns hier festgelegt, bis 2031 muss es eine große Rentenreform geben. Wir bauen dann übrigens in der Zeit auch sukzessive eine kapitalgedeckte zusätzliche Altersversorgung auf. Wir werden die Riester-Rente nochmal reformieren. Da wird diese Kapitalgarantie verschwinden, die die Riester-Rente kaputt gemacht hat. Mhm. Also wir werden auch andere Mechanismen auslösen. Wir werden mit der Frühstartrente beginnen. Ab dem 01.01.2026 bekommen Kinder ab dem 6. Lebensjahr einen kapitalgedeckten Vermögensaufbau. Also wir stellen das System um. Aber das ist eine große Kraftanstrengung und das können Sie nicht in einem Koalitionsvertrag mal eben aufschreiben. Dafür müssen Sie schon ein bisschen Zeit nehmen.
Aber eine Kommission mal anzukündigen, ist auch noch ein bisschen einfach. Wann wird die arbeiten? Wann wird die fertig sein? Wann werden Sie eine Rentenreform verabschieden können?
Wir werden einen Arbeitsplan beschließen in der Koalition, sobald sie ihre Arbeit aufgenommen hat. Denn wir haben ja nicht nur diese Reform uns vorgenommen. Wir müssen das auch in der Gesundheitspolitik machen. Wir müssen es in der Pflegepolitik machen. Diese beiden Bereiche sind möglicherweise sogar noch dringlicher. Die Pflegekassen stehen vor ganz schwierigen finanziellen Herausforderungen. Also wir werden eine ganze Reihe von Reformen auf den Weg bringen müssen. Und die Reihenfolge und die Prioritäten, die werden wir in der Koalition festlegen.
Kommen die noch in dieser Legislatur?
Ja, die müssen in dieser Legislaturperiode kommen. Es ist unabweisbar. Die Krankenhausreform 1 ist gemacht worden. Es muss eine weitere folgen. Wir haben uns ja auch auf ein wesentlich effizienteres System verständigt. Wir wollen die Pflegeversicherung auch noch einmal im Hinblick auf die Frage überprüfen, wie hoch darf die Belastung eigentlich für ältere Menschen sein, wenn sie pflegebedürftig werden. Ich habe da persönlich Sympathie für eine Pflegepflichtversicherung, aber das muss man in der Koalition diskutieren. Also wir haben eine ganze Reihe von Themen in der Sozialpolitik, die uns schon viel Arbeit machen.
Wir können nicht alles ausführlich besprechen, deswegen gibt es eine Schnellfragerunde. Wenn Sie gestatten, in Ihrem Wahlprogramm wollen Sie noch an der Option Kernenergie festhalten. Kein Wort mehr dazu im Koalitionsvertrag. Ist Atomkraft in Deutschland endgültig Geschichte?
Die SPD wollte das nicht, das haben wir zu akzeptieren gehabt. Wir werden an der Fusionsenergie weiterarbeiten, dies sogar mit größerer Anstrengung. Und wir setzen auf Fusion.
Aber die drei abgeschalteten Meiler werden nicht reaktiviert?
Nochmal, wir hätten gerne 3 Monate Moratorium gehabt, um zu überprüfen, geht das noch oder geht das nicht. Die SPD war dazu nicht bereit und damit haben wir es akzeptiert.
Haben Sie eine Wärmepumpe?
Nein, ich habe eine, kurz bevor das alles gemacht worden ist, eine hochmoderne Kombination aus Gas und Solarthermie.
Werden Wärmepumpen weiter gefördert?
Das kann durchaus sein. Am besten wäre, wenn sie ohne Förderung marktgängig würden.
Aber Sie werden das Heizungsgesetz ja verändern, aber die werden trotzdem weiter gefördert.
Das werden in jedem Falle nicht verboten.
Ende 2021 sagten Sie in der FAZ, manche homosexuelle Paare sind vermutlich bessere Eltern als manche heterosexuelle. Können homosexuelle Ehepaare also damit rechnen, unter einem Kanzler Merz beim Adoptionsrecht gleichgestellt zu werden?
Ja.
Sie schaffen ein Digitalministerium, auch um bürokratische Prozesse zu vereinfachen. Werden wir nächstes Jahr Pass- und Personalausweis online beantragen können?
Wenn die Länder mitmachen, ja.
Nächstes Jahr?
Ich denke schon.
Das Deutschland-Ticket kostet 58 Euro. Wird es teurer?
Ja.
Um wie viel?
Das können wir noch nicht genau sagen. Wir wollen das auch sozial ausgestalten. Aber die Vollkosten liegen zurzeit bei ungefähr 90 Euro. Und der hohe Subventionsbedarf für dieses Ticket, der steht auf dem Prüfstand.
Mhm. Dann wird es wahrscheinlich abgeschafft.
Schauen Sie, der große Vorteil dieses Deutschland-Tickets ist ja nicht nur das Ticket als solches, sondern der einheitliche Verbund mit der Reservierung. Und das ist ein großer Vorteil, den wir das erste Mal in Deutschland überhaupt haben, dass man einheitlich für ganz Deutschland.
Ja, aber wenn es so viel kostet, dann ist es irgendwann obsolet.
Aber nochmal, es muss auch bezahlt werden und deswegen steht es auf dem Prüfstand.
In Deutschland fehlen Wohnungen. Wie viele Wohnungen wollen Sie in einem Jahr bauen?
Wir werden uns ganz sicher nicht auf Zahlen festlegen, so wie die alte Koalition.
Olaf Scholz wollte 400.000.
Ja, und hat es nicht geschafft. Ja. Und genau den Fehler werden wir jetzt nicht wiederholen. Wir wollen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass schnell und zügig gebaut wird, mit wirklich Bürokratierückbau, mit auch einfacheren Standards. Den Gebäudetyp E für einfach, den machen wir. Also es wird in Deutschland schneller und einfacher.
Bleibt Bubas jetzt doch legal?
Ich habe gelernt, was das heißt. Also im Gesetz steht eine Überprüfung für den Herbst 2025. Und diese Überprüfung werden wir, und das haben wir reingeschrieben, ergebnisoffen vornehmen.
Sie haben so gewettert dagegen und jetzt ist es nicht mehr so schlimm.
Nein, wir machen genau das, was wir verlangt haben. Wir überprüfen dieses Gesetz und zwar ergebnisoffen. Und meine Meinung bleibt, dass es ein Fehler war, das zu legalisieren.
Dann schauen wir, was dabei rauskommt. Wir gucken uns ein Foto an. Armin Laschet und Boris Pistorius sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Ein möglicher Grund dafür, dass auf keinen Fall beide im künftigen Kabinett vertreten sind.
Schöner Joke.
Und?
Also über Boris Pistorius entscheidet die SPD. Darüber habe ich nichts öffentlich an Ratschlägen zu erteilen. Und den CDU-Teil des Kabinetts, den besetze ich.
Wann werden wir denn wissen, wen Sie besetzen, wann Ihr Kabinett fertig ist?
Spätestens nach der Kanzlerwahl.
Das ist ungewöhnlich, nicht vorher?
Möglicherweise auch vorher, aber ungewöhnlich ist das nicht. Es hat auch schon Entscheidungen oder es hat Bekanntgaben nach der Kanzlerwahl gegeben. Darüber stimme ich mich auch mit der SPD noch ab. Das werden wir gemeinsam verabreden.
Sie schließen nicht aus, sich ohne Kabinett zum Kanzler wählen zu lassen?
Nochmal, diese Personaldiskussionen, die sind zurzeit intern und da bleiben sie auch.
Wir müssen über die USA sprechen. Sie haben es schon angesprochen.
Im Stillen gedacht, kommen wir vielleicht
auch. Wir kommen dann noch hin. Ja, wir müssen dann noch hin. Aber das, was in Deutschland passiert, ist alles wichtig. Denn Sie wissen, der Mann, der da im Weißen Haus wohnt, der stürzt die Welt gerade in eine Weltwirtschaftskrise und er verhöhnt seine Opfer auch noch.
For decades, our country has been looted, pillaged, raped, and plundered by nations near and far, both friend and foe alike. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic.
These countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir.
Muss man solche Beleidigungen aushalten, Herr Merz?
Naja. Es ist ein ganz besonderer Stil. Aber Sie sehen ja, in der letzten Woche, plötzlich sind diese Zölle, die er da angekündigt hat, innerhalb von wenigen Tagen für 90 Tage ausgesetzt worden. Und er richtet ja nicht nur großen Schaden außerhalb Amerikas an, er richtet ja auch großen Schaden innerhalb Amerikas an. Und er hätte das nicht so schnell gemacht, wenn er nicht ganz, ganz ernsthafte Warnungen bekommen hat vor den Folgen seiner Zollpolitik aus den eigenen Reihen. Also insofern richten wir uns auf eines, bleibt unübersichtlich.
Wie wollen Sie ihn überzeugen, dass Zölle allen schaden?
Zunächst einmal müssen wir unsere eigenen Interessen wahrnehmen. Und wenn ich sage wir, meine ich nicht nur wir als Deutsche, sondern wir als Europäer. Europa ist eine handlungsfähige politische Einheit. Die Handelspolitik liegt auch nur in der Zuständigkeit der Europäischen Union. Deswegen ist der zuständige Kommissar Šefčovič auch jetzt ab morgen in Washington und wird mit der amerikanischen Regierung verhandeln. Es wird auch diese Woche noch ein weiteres Gespräch mit Giorgia Meloni geben, die auch nach Washington reist. Ich habe mit ihr darüber gesprochen. Ich bin übrigens auch mit Olaf Scholz in dieser Frage in enger Abstimmung. Was ich auch mal sagen möchte, das ist stilvoll und das ist sehr ordentlich. Wir wollen unsere europäischen Interessen gemeinsam wahrnehmen. Und wir sind mit 450 Millionen Europäern und nimmt man noch mal 50 Millionen Briten dazu, dann sind wir 500 Millionen. Eine Zahl von Verbrauchern, die ist wesentlich größer als die der Amerikaner.
Und verhandeln also schon lange auch mit anderen Ländern über Freihandelsabkommen.
Ja, und da kommt jetzt eine ganz neue Dynamik hinein. Selbst Emmanuel Macron neigt jetzt dazu, den Mercosur-Vertrag zu ratifizieren.
Der hat doch immer Angst, dass die Bauern ihn auf
aber das Dach steigen. Er sieht im Augenblick, wie sich da auch die Gewichte auf der Welt verschieben und dass wir Europäer jetzt sehr schnell Partner in der Welt brauchen, die mit uns Freihandelsverträge machen. Und die Zahl derer, die sich bei uns melden und sagen, wir wollen mit euch jetzt sehr schnell Freihandelsverträge machen, ist noch nie so groß gewesen wie gegenwärtig. Also machen.
Joschka Fischer hat hier gesessen und hat gesagt, Sie sollten im Umgang mit Donald Trump eine gewisse Geschmeidigkeit walten lassen. Wie werden Sie ihm begegnen, wenn Sie ihn treffen?
Also wir haben noch keinen Termin. Aber wie ich werde versuchen, noch vor den Sommerferien zu einem Besuch in Washington zu sein. Zunächst mal natürlich mit Smalltalk und dann schauen wir mal, wo die gegenseitigen Interessen liegen. Ich werde ihm auch das Thema Ukraine mal fragen, wie weit er da eigentlich ist. Das, was da gerade in dieser Woche stattgefunden hat, kann ihm eigentlich keine Freude machen. Das, was Putin da tut, ist das Gegenteil von dem, was er eigentlich erreichen wollte. Gibt es da vielleicht eine gemeinsame strategische Vorgehensweise? Wir werden dann auch über China reden. Wie schätzt er eigentlich die Lage in China ein, um Taiwan? Wie schätzt er die Zollpolitik gegenüber China ein? Also ich glaube, am Ende des Tages gibt es mehr gemeinsame Interessen als gegenläufige Interessen.
Spielen Sie auch mit dem Golf?
Das weiß ich noch nicht.
Der hat ein Handicap von 2,7.
Und behauptet Sie? Er jedenfalls.
Stimmt nicht. Was haben Sie für eins?
Das ist nicht für die Öffentlichkeit.
Ach so. Sie haben es gerade schon angesprochen, das sind dramatische Bilder, die wir uns heute angucken müssen. Gerade heute hat Putin nämlich wieder die Ukraine massiv bombardiert. Am Freitag noch saß Trumps Sondergesandter Witkoff mit Putin in Petersburg zusammen. Und heute, mitten am Palmsonntag, lässt er die ostukrainische Stadt mit ballistischen Raketen bombardieren. Mitten im Stadtzentrum detonieren sie und töten mehr als 30 Menschen. Der ukrainische Außenminister spricht von einem Kriegsverbrechen. Sie auch?
Das ist eindeutig ein Kriegsverbrechen, und zwar ein schweres Kriegsverbrechen. Das war ja auch nur ein Teil dessen, was da heute passiert ist. Es hat ja zwei Angriffswellen gegeben, und die zweite kam, als die Helfer sich um die Opfer bemüht haben. Das ist an Perfidie nicht mehr zu überbieten. Und das ist ja gezielt und gewollt ein schweres Kriegsverbrechen. Und ich sage mal allen, die naiv Putin in Deutschland auffordern, an den Konferenztisch zu kommen. Das ist die Antwort. Das ist das, was Putin mit denen macht, die mit ihm über einen Waffenstillstand sprechen. Das ist eines der schwersten Kriegsverbrechen. Ich bin in Butscha gewesen vor 3 Jahren und habe mir angeschaut, wie dort die russische Armee vorgegangen ist. Gezielt im 3., 4., 5. Stockwerk in die Häuser geschossen. Warum in diese oberen Stockwerke? Weil sie dann, wenn sie in die Mitte der Häuser treffen, das ganze Haus unbewohnbar wird und zusammenstürzt und die Statik nicht mehr hält. Das ist genau das, was Putin mit seiner Armee macht. Schwerste Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung.
Das heißt, verhandeln bringt im Moment nichts, weil er dann so antwortet.
Orbán war in Moskau und 3 Tage später ist in Kiew ein Kinderkrankenhaus von Putin bombardiert worden. Also offensichtlich interpretiert er unsere Bereitschaft, mit ihm zu reden, nicht als ernsthaftes Angebot, einen Frieden zu ermöglichen, sondern als Schwäche.
Genau, und deswegen möchte ich Ihnen was vorspielen. Sie haben nämlich für solche Situationen, Sie wissen, das kommt, Folgendes angekündigt.
Wenn Putin das nicht akzeptiert, dann muss der nächste Schritt erfolgen und ihm gesagt werden. Wenn er nicht innerhalb von 24 Stunden aufhört, die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu bombardieren, dann müssen aus der Bundesrepublik Deutschland auch Taurus-Marschflugkörper geliefert werden, um die Nachschubwege zu zerstören, die dieses Regime nutzt.
Gilt das noch?
Ja, ich habe das genauso gesagt, wie ich es gemeint habe. Nicht, dass wir selbst in diesen Krieg eingreifen, sondern dass wir die ukrainische Armee mit solchen Waffen ausrüsten. Vor allen Dingen die ukrainische Armee muss aus der Defensive herauskommen. Sie reagiert ja immer nur. Sie muss mal selbst auch einen Teil dieses Geschehens bestimmen können. Die Militärs würden sagen, sie müssen vor die Lage kommen. Genau. Die ukrainische Armee ist jetzt seit über 3 Jahren immer hinter der Lage, immer nur in der Lage zu reagieren. Mal zu sagen, dass sie nicht bereit ist, dies zu akzeptieren und für den Fall, dass es trotzdem weiter stattfindet, zum Beispiel die wichtigste Landverbindung zwischen Russland und der Krim zerstört wird. Auf der Krim, wo der größte Teil des militärischen Nachschubs für die russische Armee liegt, das wäre eine Möglichkeit, dieses Land nun endlich mal strategisch auch noch mal im Begriff zu bleiben, vor die Lage zu bringen. Ich bin nicht davon überzeugt, dass Putin auf Schwäche und auf Friedensangebote positiv reagiert. Er muss irgendwann die Aussichtslosigkeit dieses Krieges erkennen. Und dafür müssen wir der Ukraine helfen.
Auch hier, Sie würden jetzt Taurus liefern?
Ich habe immer gesagt, dass ich das auch nur in Abstimmung mit den europäischen Partnern tun würde. Die europäischen Partner liefern bereits Marschflugkörper. Die Briten tun das, die Franzosen tun das, die Amerikaner tun es ohnehin. Das muss abgestimmt werden. Und wenn es abgestimmt wird, dann sollte Deutschland sich daran beteiligen.
Okay, wir haben nur noch ganz wenig Zeit und ich möchte etwas versöhnlich und wieder persönlich enden. Sie stehen jetzt, wie viele 3 Wochen haben wir noch davor, kurz davor? Ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte Sie davon geträumt haben, dass Sie da ankommen?
Nein. Nein.
Nein?
Ich bin 2009 aus dem Deutschen Bundestag ausgeschieden, nicht in der Annahme und Erwartung, dass ich noch einmal in die Politik zurückkehre. Das ist eine Abfolge von Ereignissen gewesen, die ab Ende 2018 stattgefunden haben. Und sogar meine Bundestagskandidatur für 2021, die habe ich gemacht, weil ich gesagt habe, ich bin bereit, noch mal meinen Wahlkreis im Deutschen Bundestag für 2 Wahlperioden zu vertreten. Dass daraus eine gescheiterte Kanzlerkandidatur von Armin Laschet wird, dass daraus eine gescheiterte Regierung Olaf Scholz wird, dass nach 3 Jahren in Deutschland schon eine neue Regierung gewählt werden muss, das habe ich alles nicht vorausgeahnt und vorausgesehen. Es ist eine Abfolge von Ereignissen, die ich selber nicht geplant habe.
Und da Sie jetzt davor stehen, wie empfinden Sie das?
Ich weiß, dass ich vor einer riesigen Aufgabe stehe. Ich gehe mit großem Respekt an diese Aufgabe heran. Ich gehe aber auch mit Zuversicht und mit Mut an diese Aufgabe, weil ich der festen Überzeugung bin, dass dieses Land, dass unser Land so viel Stärken und so viel Substanz und so viel Bereitschaft auch zur Kraftanstrengung hat. Ich würde es nicht machen, wenn ich diesen Optimismus nicht hätte, dass aus unserem Land mehr zu machen ist, als wir im Augenblick zeigen. Und mit diesem Optimismus gehe ich an die Arbeit.
Angela und Merkel und Olaf Scholz waren als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin kontrolliert, diszipliniert, rational. Olaf Scholz würde sagen, besonnen. Welcher Stil soll Ihre Kanzlerschaft prägen?
Die Eigenschaften sind alle richtig, aber mir fehlt dabei etwas. Mir fehlt dabei die Fähigkeit, Menschen zu begeistern, zu überzeugen, mitzunehmen, mitzureißen, auch auf einen Weg mitzunehmen, der schwierig ist und dies auch mit einem bisschen Emotionalität zu verbinden. Ich bin ein bisschen geprägt durch meine vielen Begegnungen mit amerikanischen Politikern. Ich würde das nie 1:1 auf Deutschland übertragen, aber so ein bisschen dieses Selbstbewusstsein, auch ein bisschen das Pathos, auch mal das gesunde Nationalbewusstsein, Patriotismus zu zeigen, das muss doch in Deutschland auch möglich sein. Und das möchte ich gerne erreichen.
Also Rambo Zambo.
Schauen Sie, wir sind ein großartiges Land und wir haben über 80 Millionen Menschen, die in diesem Lande leben, arbeiten, sich um ihre Familien kümmern und auf uns schauen und sagen, was machen die jetzt mit uns? So, und denen möchte ich nicht nur eine rationale, ich bin ein zutiefst rationaler Mensch, aber ich kann auch Emotionen und ich möchte diese Emotionen auch zeigen. Ich möchte den Menschen zeigen, dass sich die Anstrengung lohnt und dass vielleicht auch mancher Rückschlag dabei ist und dass wir uns trotzdem von diesem Weg nicht abbringen lassen.
Eine einzige ganz kurze Frage wird mir Ingo Zamperoni noch verzeihen. Sie sind der erste Bundeskanzler mit Pilotenschein. Dürfen Sie noch fliegen? Oder muss das BKA hinten und vorne sitzen oder daneben?
Nein, danach habe ich noch keinen gefragt, ob ich das darf.
Das dürfen Sie bestimmt nicht.
Das weiß ich nicht. Ich weigere mich im Augenblick, diese Frage zu stellen.
Und Sie müssen ja, um die Lizenz zu behalten, bestimmte Stunden fliegen. Sonst
seit gestern habe ich sie wieder für 1 Jahr. Und jetzt schauen wir mal, was ich
also
noch darf.
Also 1 Jahr, okay. Ja. Ich drücke Ihnen die Daumen.
Danke.
Vielen Dank für den Besuch. Ingo Zamperoni, Entschuldigung, aber das musste ich loswerden. Was macht ihr heute?
Vielen Dank, kein Problem. Herr Karin, wir blicken unter anderem in die Ukraine, in die Stadt Sumy, wo ja mehr als 30 Menschen am heutigen Palmsonntag bei einem russischen Raketenangriff getötet wurden. Das und mehr gleich in den Tagesthemen.
Traurige Nachricht, haben wir gerade drüber gesprochen. Danke, Ingo, das gleich in den Tagesthemen. Herzlichen Dank nochmal, Herr Merz, für den Besuch im Studio.
Vielen Dank.
Ihnen vielen Dank fürs Interesse, zu Hause natürlich auch, und Ihnen allen frohe Ostern.